Es ist alles andere als einfach, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Professor Lemke weiß, wovon er redet. Seit über 30 Jahren initiiert er digitale Medienprojekte und begleitet die Transformation in Unternehmen. Vor allem der Mittelstand hat es dem norddeutschen Pragmatiker und Unternehmer angetan, er versteht das Geschäft hier am besten. Vielfach hat er unter Beweis gestellt, wie er ein fremdes Team motivieren kann, das selbstständig ein Unternehmen nach vorn bringt. Hat Ihr Unternehmen auch Lust auf Zukunft? Infos gibt es unter www.gerald-lemke.de/Zukunft.
Ja, herzlich willkommen zum neuen Profcast hier. Mein Name ist Gerald Lemke und ich unterhalte mich heute mit einem ja alten, wie auch neuen Bekannten. Wir kennen uns schon lange, der Christian und ich, allerdings auch eher so informell unbewusst, ne? Also wir sind uns auf der einen und anderen Veranstaltung begegnet, aber richtig zusammengeführt hat uns dann letztendlich die Arbeit, die er jetzt als Gründer und Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer von Vorsprung at Work in meiner Heimatstadt hier in Weinheim macht. Und normalerweise treffen wir uns auf Marktplätzen oder in den Büros, aber in der Pandemiezeit geht es natürlich nicht. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, Christian, und wir legen gleich los nach unserem Jingle.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Dr. Christian Kugelmeier ist hier in meinem Profcast. Also herzlich willkommen noch einmal, Christian.
Gerald, die Freude ist ganz meinerseits. Und ob wir uns auf dem Marktplatz treffen oder jetzt hier virtuell, man kann allen Settings was Gutes abgewinnen. Und so freue ich mich, dass ich jetzt hier sitze und dich auf dem Bildschirm zumindest neben mir habe, wenn auch nicht in Person. Und alles in Ordnung.
Toll.
Freue mich sehr, da zu sein.
Toll, Hauptsache wir begegnen uns. Das ist,
so ist es.
Das ist das Wichtigste, das sehe ich auch. Ja, du beschäftigst dich mit Führungskräften. Das ist ein ganz spannendes Thema. Und das Thema in dem heutigen Podcast soll das Thema Digital Leadership sein. Das ist so ein Buzzword. Ich würde das mit dir, gerade vor allem auch mit deinem Mindset und deiner Erfahrung aus deiner Beratungstätigkeit, ein wenig aufbohren. Und habe jetzt gar keinen Fragenkatalog, aber ich habe Fragen, die mich nicht schlafen lassen und die nach Antworten suchen. Und ich weiß nicht, ob wir sie jetzt gemeinsam finden, aber ich weiß ganz sicher, dass es viele Führungskräfte haben, dieses gleiche Problem. Nämlich sich grundsätzlich mit der strategischen Frage zu beschäftigen, Mensch, irgendetwas passiert hier in unserer Wirtschaft und in unseren Unternehmen. Und irgendwie ist auch manches heilbar mit Homeoffice und Zoom und Teams und ähnlichen virtuellen Tools. Aber da passiert noch viel mehr. Was nimmst du wahr? Was ist so, wenn du mit Führungskräften, mit euren Auftraggebern sprichst, was ist da eigentlich so der Schmerz bei den Führungskräften in deutschen Unternehmen?
Also den Hauptschmerz, den ich wahrnehme bei unseren Kunden oder auch, da muss ich gar nicht in unsere Kundenschaft reingucken, da brauche ich nur die Zeitung gucken, ist letztlich das Thema Komplexität. Komplexität, Beschleunigung, eben Digitalisierung. Es prasseln so unendlich viele Impulse auf uns ein, auf Führungskräfte ein, die es zu verarbeiten gilt und in irgendeiner Form in ein wertschaffendes Korsett dann zu bündeln gilt, das ist schier unüberschaubar. Und auch die wechselnden Parameter, die wir permanent haben, jetzt haben wir plötzlich eine Pandemie, mit der wir alle klarkommen sollen und dann sollen wir aus dem Homeoffice führen und so weiter. Das sind einfach unendlich viele Themen, die sich dann zu dem Cocktail zusammenballen, der dann irgendwann Überforderung heißt. Und genau in dieser Überforderung, in den ursprünglichen Führungskräfterollen, finden sich jetzt gerade ganz viele Menschen wieder. Und wir wissen auch, dass Führungskraft sein häufig auch eine Form von Verteidigungskampf braucht, beziehungsweise Rechtfertigungsnotwendigkeit für die Dinge, die man tut. Und dieser Kampf, der wird halt immer anstrengender.
Ja, der Kampf für die Einfachheit und gegen die Komplexität sozusagen. Ne? Es gab mal von dem Dietrich Dörner, ein Sozialwissenschaftler, mal ein epochales Buch, ich glaube in den 70er Jahren ist das erschienen, ich glaube 76, das hieß Umgang mit Komplexität. Das war ja schon, Mensch, 50 Jahre vorher schon ein großes Thema. Heute ist es auch noch ein Thema, aber was ist denn heute anders als früher, vor 50 Jahren?
Naja, eben die Frequenz der Impulse. Und sicherlich gab es damals auch schon Komplexität, aber wenn ich jetzt die Uhr wirklich mal 20, 30 Jahre zurückstelle, war zumindest die Wirklichkeit, so wie sie sich einem zeigt, noch einigermaßen vorhersehbar. Da haben also Pläne, die man in dem Unternehmen schmiedet, zur Marktbearbeitung noch ganz gut funktioniert und haben sich nicht direkt am nächsten Tag wieder überschrieben, wie das heute ist. Das heißt, ich hatte also einen ganz anderen Horizont, mit dem ich arbeiten konnte und auf den ich eben auch einen Plan aufsetzen konnte. Das hat sich einfach radikal verändert. Die Schwierigkeit in den heutigen Unternehmenssystemen ist aber, dass sie letzten Endes für eine deutlich ruhigere Umgebung aufgesetzt worden sind. Also für eine Umgebung, die dem Plan noch in irgendeiner Form ein Gewicht einräumen kann. Und die stabilen Wenn-Dann-Beziehungen, die haben wir heute einfach nicht mehr. Das heißt, die Geschwindigkeit und die Komplexität haben derartig zugenommen. Und die Digitalisierung ist jetzt einfach der nächste Katalysator dafür, dass die ganzen alten Methoden nicht mehr funktionieren. Und ich brauche auch per se nicht mit einem neuen Methodenset kommen. Das wird es auch nicht richten, sondern ich muss schauen, dass ich aus den ganzen komplizierten Mustern der Vergangenheit, also sprich irgendwelchen Prozessen, Handlungsanweisungen oder Ähnlichem, in Komplexität komme, auch im Unternehmen selbst. Das heißt, ich muss, wenn ich ein Unternehmen in irgendeiner Form im Innen den Schmerz reduzieren will, muss die Komplexität erhöhen und nicht die Komplexität versuchen, weiter in den Griff zu bekommen. Ich kann Komplexität nicht steuern, ich kann sie nicht regulieren, sondern ich kann ihr nur eine adäquate Komplexität entgegensetzen. Also wenn der Markt da draußen komplex ist, dann muss ich auch im Innen komplex sein und nicht kompliziert. Und diese Unterscheidung, was ist kompliziert, was ist komplex, die bestimmt unsere Welt in bisher ungesehenem Maße, weil alles, was kompliziert ist, wird digitalisiert werden, wird technisiert werden. Und alles, was komplex ist, dazu brauche ich den Menschen, dazu brauche ich die menschliche kreative Schaffenskraft, dazu brauche ich emergentes Verhalten zwischen Menschen, aus denen dann Innovation und das Neue erwächst. Aber ich kann, wenn ich Komplexes vor mir habe, nicht mit Kompliziertem darauf reagieren. Und das ist genau der Schmerz, den Unternehmen im Augenblick haben, weil sie versuchen, mit den Mustern der Vergangenheit auf eine völlig neue Umwelt zu reagieren. Und das führt zur totalen Überforderung, die eben am Ende auch beim Einzelnen anlandet.
Als ich mal in meinem früheren Leben Wirtschaftswissenschaften studierte, ne, da gab es mehrere Vorlesungen zum Thema Unternehmensführung 1, 2, 3, 4, wie die so hießen. Und da hat uns dann der Professor dann erzählt, also es gibt dann verschiedene Führungskonzepte, klar, die standardisieren dann bestimmtes Verhalten. Und eins war beispielsweise das Bad Harzburger Managementmodell. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Alle BWLer sind darüber irgendwann mal gestolpert. Das ist nichts anderes als das MBO, das Management by Objectives, also das Führen durch Zielvereinbarung. Sag mal, gibt es sowas nicht auch heute? Also es gibt sowas noch nicht, aber wäre das nicht so eine Geschichte, wo man sagt, man entwickelt ein neues Führungskonzept, in dem man die Anforderungen der Neuzeit an unser Führungsverhalten beschreiben könnte? Oder sind die Zeiten der Konzepte jetzt endgültig vorbei?
Siehst du das? Also ich glaube, Konzepte wird es durchaus geben dürfen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, wie stabil ist das Ziel, auf das ich zusteuere und was ist eigentlich die Aufgabe von Führung? Und ich meine, im üblichen Sprachgebrauch ist der Führende dafür verantwortlich, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und das ist auch genau die Doktrin, unter der in den meisten Unternehmen immer noch geführt wird, dass Führungskräfte verantwortlich sind für Ergebnisse. Und sie versuchen das in einer Art und Weise eben herzustellen, indem sie sich einen Zielzustand nehmen und dann überlegen, was ist der bestmögliche Weg zu diesem Ziel. Das Problem ist, dass sich das Ziel halt permanent verändert, weil ich einfach aus der Umwelt heraus permanent, wie gesagt, die Impulse habe, die mir nahelegen, den Plan, den ich da aufgesetzt habe, wieder zu verändern. Also Führung wurde ja sehr, sehr stark gleichgesetzt mit Steuern. Ja, Steuern und Kontrollieren, dass dann auf diesem Ergebniskorridor alles gut funktioniert. Und wir glauben eben auch, das ist ganz klar Vorsprung at Work, Doktrin sozusagen für uns, dass das Ziel für Unternehmen sein muss, nicht mehr in einem dezidierten Was anzukommen, sondern in einem ganz neuen Wie, aus dem es immer möglich ist, ein neues Was zu kreieren. Also mit anderen Worten, das Ziel ist letztlich permanente Transformationsfähigkeit von innen heraus aus dem Unternehmen. Das Unternehmen so agil, so fluide aufzustellen, dass es permanent auf Markterfordernisse neu reagieren kann. Und die Führungsaufgabe aus unserer Sicht ist, dieses neue Wie herzustellen. Ja, es geht nicht darum, als Führungskraft besonders schlau zu sein, um das nächste große Was vorherzusehen. Das war immer das, was Strategie zugeschrieben worden ist bislang. Die Strategie, so wie wir sie sehen, bedeutet, das Unternehmen in permanente Wandlungsfähigkeit zu führen. Weil ich morgen etwas anderes machen muss als vielleicht gestern, weil der Markt was anderes erfordert. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch mit dem Ola Kilenius, dem Chef vom Daimler, dem ich gesagt habe, es ist für den Daimler unerheblich, ob ich jetzt weiß, ob er 2026 Autos baut oder Mobilität zur Verfügung steht. Wichtig ist, dass er 2027 was anderes machen kann als 2026. Also mit anderen Worten, aus sich selbst heraus reagieren kann. Und das hat er auf jeden Fall anerkannt. Und deswegen glauben wir, dass eben die Strategiearbeit und die Arbeit von Führungskräften künftig schwerpunktmäßig beim Wie tue ich die Dinge liegen muss, nicht beim Was tue ich als Unternehmen. Und das ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Weil dieses permanente Arbeiten im Wie, ja, bedeutet eben das Arbeiten an dem Unternehmenssystem, das auch das ganz starke Arbeiten an sich selber. Und nicht, wie sehen Zahlen, Daten, Fakten aus in Richtung eines bestimmten Ziels. Das ist einfach eine komplett andere Disziplin. Und das ist die Aufgabe, die Führungskräften jetzt bevorsteht, sich eben unter genau diesen neuen Parametern einzufinden.
Das ist so, wenn man so oberflächlich jetzt zuhören mag, klingt das zunächst erstmal abstrakt, ne? Wenn ich das auf mich mal beziehe, um ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, dann bedeutet das, naja, Moment mal, natürlich, klar, also ich habe ein Leben und ich habe einen Job, der sich auch laufend verändert, jetzt in der Pandemiezeit sowieso, war ist der beste Beweis. Und ich hatte auch meine persönlichen Herausforderungen, von heute auf morgen auf virtuelle Lehre und Ähnliches umzustellen. Ja, also wirklich von heute auf morgen alles anders zu machen, als es jemals vorher lief. Und ich habe mich auch dagegen gewehrt. Ich wollte es nicht. Ja, ich war also auch demotiviert. Ich habe geschimpft auf andere. Ich habe die Schuld bei anderen gesucht. Warum muss ich mich jetzt verändern? Es war doch vorher so toll und so weiter. Und habe dann festgestellt, okay, ich habe dann irgendetwas ausprobiert und ich könnte jetzt aber nichts, dann wurde ich irgendwie auch erfolgreich mit dem, was ich da gemacht habe, jedenfalls aus meiner Selbstbeobachtung. Und ich könnte jetzt aber nicht sagen, ob ich jetzt dieses How, dieses Wie gefunden hätte. Also wenn morgen wieder was anderes käme, keine Ahnung, wir machen jetzt Vorlesungen in Flugzeugen, ob ich nun eine Fähigkeit oder eine Kompetenz gewonnen hätte, die mich in die Lage versetzt, jetzt auch sofort Flugzeuglehre zu machen beispielsweise. Vielleicht hast du ein Beispiel vielleicht.
Du hast dir gerade das beste Beispiel selbst gegeben. Also du warst mit einer Situation konfrontiert, die dich per se mal überfordert hat. Also du warst nicht darauf eingestellt, plötzlich in den digitalen Welten wirken zu wollen. Also wolltest du schon gar nicht. Das Problem ist, dass die Umwelt uns halt nicht fragt, ob wir das wollen oder nicht. Ob die Welt die Pandemie will oder nicht, das hat die Pandemie auch nicht vorher erfragt, sondern die Dinge passieren. Die Dinge passieren und damit wird die Welt, werden wir als Menschen permanent auf unsere Reaktionsfähigkeit, auf diese Impulse getestet, die wir nicht bestellt haben. Und du hast dir jetzt zum Beispiel, genau, du hast dich dieses Tests angenommen. Du hast die Wahl gehabt. Du hättest auch sagen können, ich adaptiere jetzt nicht. Ich mache jetzt einfach weiter, was ich immer gemacht habe, wird schon irgendwie gut gehen. Was auch immer der Outcome gewesen wäre, du hast dir jetzt bewiesen, dass du dir außerhalb deiner berühmten Komfortzone in irgendeiner Form etwas schaffen konntest, was funktioniert. Das heißt, du hast gelernt. Du hast gelernt aus diesem Impuls, der dich per se in etwas geführt hat, was unkomfortabel sich angefühlt hat, das Beste daraus zu machen. Das wirst du im Zweifel auch nicht direkt richtig gemacht haben, sondern du wirst in irgendeiner Form iteriert haben auf der neuen Situation mit ein bisschen Versuch und Irrtum. Bis du am Ende bei etwas angekommen bist, was dir jetzt die Möglichkeit gibt zu sagen, unter den gegebenen Umständen ist alles okay. Ja, jetzt bin ich wieder in etwas, was sich potenziell stabil anfühlt, bis vielleicht der Impuls kommt, jetzt machst du es bitte aus dem Flugzeug. Dann wirst du sagen, ach, das passt mir jetzt auch wieder nicht. Aber ich habe ja damals schon gelernt, was es heißt, mit Umständen umzugehen, die mir per se fremd gewesen sind. Das heißt, du hast gelernt. Und diese Lernzyklen, die sind gewohnt, dass die relativ lang dauern und die werden eben immer kürzer. Und diese Notwendigkeit des wirklich permanenten Lernens und des sich Einstellens auf neue Umstände in der Umwelt, das ist eine Tugend, die den meisten Unternehmen völlig abgeht, weil Unternehmen per se dazu gebaut sind, stabil zu funktionieren und zu replizieren, aber sich nicht permanent neu auf Umweltanforderungen einzustellen. Das schaffe ich nur aus einem neuen Wie heraus. Und deswegen hast du dir gerade das beste Beispiel selbst gegeben, an dir selbst, dass du ein lernfähiges Element bist, das im Zweifel künftig dieser Form von Herausforderung anders begegnen wird als noch in der Vergangenheit.
Danke für diese Bestätigung. Das klingt ja positiv.
Ja, es geht uns doch allen gleich. Also wir sind doch alle permanent mit Sachen konfrontiert, denen wir nicht Herr sind. Ja, ja, ob das im Privaten ist, im Beruflichen. Das Leben weigert sich ganz, ganz standhaft, das zu tun, was man will. Und das kann man jetzt wortreich beklagen oder man kann das Beste daraus machen und sagen, hey, das Leben ist so, es ist nicht designed leicht zu sein, sondern es ist designed dazu, bewältigt zu werden. Und aus der Haltung heraus, dass man mit dem permanenten Lernen und Adaptieren letztlich jeder Situation in irgendeiner Form Herr werden kann, das ist eine extreme Entlastung. Und das ist was, was ich für mich in meinen eigenen Weg unendlich schätzen gelernt habe, weil es mich einfach vor ganz viel Seelenpein und Schmerz bewahrt.
Ja, ja, in der Tat. Vor allem ist es auch absolut gesundheitsfördernd, ne? Also ich hatte jetzt heute auch erst wieder eine Diskussion mit einem Kollegen, der sich da eher gegen gewehrt hat und sagte irgendwie so, und ich habe dann auch so gespürt, naja, mein Gott, also richtig gesund ist sein Verhalten da jetzt auch nicht, ne? Also er ist unzufrieden mit sich, mit seiner Umwelt, mit seinem Job und so weiter. Und diese Unzufriedenheit steigt, je mehr er sich gegen das Neue wehrt. Das ist ja auch das, was man in Betrieben ja häufig sieht, ne? Ist ja ganz, ganz klar.
Absolut.
Ne?
Also deswegen nimmt der Abrieb ja tendenziell auch zu. Ich meine, wir müssen ja nur auf die Statistiken, was psychische Krankheiten und so weiter angeht, in der Arbeitswelt schauen, dass einfach diese ständige weitere Verdichtung dessen, was Arbeit für uns bedeutet, einfach einen Belastungsfaktor darstellt, dem der Mensch als solches nicht mehr vollständig gewachsen ist. Ja. Und genau das zu verändern und eben wieder in etwas zu kommen, was in Balance ist, dass der ganze humane Abrieb gerade auch bei Führungskräften in der Arbeitswelt nicht mehr dergestalt stattfindet und gleichwohl die Wertschöpfung so organisiert werden kann, dass sie funktioniert. Ich meine, ein Unternehmen ist immer noch dazu da, um die Probleme der Kunden zu lösen und zu nichts anderem. Das muss gewährleistet sein, aber in einem komplett anderen Framework als bislang. Und das ist eben das, was wir als Arbeit am System beschreiben versus der Arbeit im System, wo immer mehr Verdichtung stattfindet, wo letztlich die alten Muster in immer weitere Iterationsschleifen gedreht werden, die am Ende aber keinerlei Wertschöpfungsentsprechung mehr haben, weil im Inneren einfach der Zerrieb so überhand nimmt, dass nichts mehr wirklich Produktives nach außen bringt.
Ja, ja. Da kann man ja auch ganz viel so aus der Soziologie, aus den Sozialwissenschaften, aus der Biologie nehmen. Ich denke da so ganz konkret in der Biologie an Maturana beispielsweise oder an den Sozialwissenschaften natürlich an unseren Freund Niklas Luhmann. Gerade letzterer hat ja auch gesagt, Mensch, und er hatte dabei nicht Unternehmen im Blickfeld. In seiner Theorie der sozialen Systeme sagt er irgendwie, sagt er nicht irgendwie, sondern sagt er ja konkret, also Systeme sind, wenn sie als geschlossene Systeme, also sich gegen Veränderung erwehren, dem Tode verurteilt, über kurz oder lang. Sie dürfen sich aber auch nie gänzlich öffnen. Also die Frage nach Holacracy oder Ähnlichen oder so, ne? Also der total freien und hierarchiefreien Organisation ist vielleicht auch nicht das Optimum. Er sagt, man braucht so eine operative Geschlossenheit, nennt er das. Also ein auf Gegebenheiten aktiv zugehen, sie adaptieren und daraus dann etwas aktiv Neues gestalten für die Organisation. Ja? Mhm. Finde ich hochinteressant, wenn Maturana natürlich dann eher sagt, das muss alles evolutionär passieren und so weiter und Organisationen funktionieren so, wie eine Pflanze halt blüht. Ne?
Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also bei der operativen Geschlossenheit von Systemen, da referenziert Luhmann ja nur darauf, dass sich die ganzen Kommunikationsoperationen innerhalb des Systems halt immer wieder wiederholen, weil sie gestern noch tauglich gewesen sind. Ja. Und das ist ein Überlebensimpuls in jedem Lebewesen, dass es das macht, was ihm gestern zum Überleben gereicht hat. Und das ist per se auch gar nicht zu beklagen, nur eben ohne diese strukturelle Kopplung, von der du jetzt sprichst, jetzt im Kontext von Umberto Maturana, die letztlich besagt, dass jedes System, und sei es noch so geschlossen, eine Kopplung an die Umwelt hat und braucht, um zu überleben. Diese Kopplung eben so herzustellen, dass Lernen innerhalb dieses letztlich autopoetischen, wie Luhmann das nennt, Systems sich vollziehen kann, das ist die große Herausforderung. Aber Unternehmen haben eben gelernt, stabil zu sein. Und es ist eine ganz, ganz große und immer noch in Unternehmenskontexten sehr geschätzte Größe, stabil zu sein. Und stabil zu sein ist die größte Falle heutzutage. Ja, weil wir einfach den Umweltimpulsen in der Art und Weise unterliegen, dass wir in Fluidität, Vulgo, Agilität, ich mag das Wort nicht so gerne, weil es halt methodisch verprügelt ist, müssen, um als Organisation morgen nicht aus der Kurve zu fliegen. Das heißt, wir brauchen so viel strukturelle Kopplung jenseits unseres eigenen Systems. Wir müssen so stark nach außen gucken, dass wir einfach permanent offen sein müssen für das Neue und es nicht verteufeln als, es stört unsere Arbeitsabläufe.
Ja, und ich glaube,
genau das so hinzukriegen ist einfach auch wirklich schwierig. Also das sind ganz neue Disziplinen, die sich da auftun. Ich bin dir total dankbar für den Hinweis auf die Soziologie, weil die BWL reicht schon lange nicht mehr als Bewältigungsinstrument für das, was wir in Unternehmen vorfinden. Weil Komplexität die BWL einfach mit ihren völlig klaren Wenn-Dann-Beziehungen vor völlig unlösbare Probleme stellt. Also ich bin auch ganz, ganz sicher, dass in 50 Jahren werden nicht mehr BWLer und VWLer die Unternehmen bestimmen, sondern in hohem Maße auch die Soziologen und Psychologen. Weil es lebende Systeme genauso wie ein Menschenleben des Systems.
Ja, also natürlich ist die Betriebswirtschaftslehre kämpft ja seit Bestehen, also seit 1898 oder 89 wurde mit der Hochschule Leipzig, Handelshochschule Leipzig, die Betriebswirtschaftslehre erfunden mit dem Begriff. Also seitdem ist sie ja permanent auf der Suche nach wissenschaftlicher Anerkennung. Ja, das ist also, aber du
ja,
sagst.
Ja, und ich meine, sie war ja zu Zeiten der Industrialisierung auch unglaublich tauglich. Ja, also wir verdanken ja auch der BWL diesen unglaublichen Wohlstand, auf den wir ja auch jetzt gebaut haben. Ja, also das ganze 20. Jahrhundert war von der BWL und auch vom Taylorismus, von der Trennung von Denken und Handeln und Plänen schmieden und guten Strategien dominiert. Deswegen kann man der BWL gar nicht genug danken für das, was sie getan hat. Aber sie ist eben für die Industrialisierung und für industrielle Zustände konzipiert worden damals. Und jetzt mit der Digitalisierung rennt die BWL in Schwierigkeiten, die wir überall da draußen ablesen können, weil eben auch die potenziell für stabilst gehaltenen Unternehmen in massive Schwierigkeiten kommen, weil sie einfach den alten Mustern vertrauen und einfach glauben, dass sie die alten Muster professionalisieren müssen, um gut das Neue bewältigen zu können. Das Arbeiten im System, das aber nicht mehr hinreichend ist für Wertschöpfung im Heute und im Morgen. Und wie gesagt, das Tragische daran, und wir sprechen im Kontext Führungskräfte ja immer über Menschen, ist die Tatsache, dass der Mensch eben einen ungeheuren Abrieb in diesen Systemen erfährt, die per se für eine völlig andere Umwelt mal designt worden sind. Und deswegen wird der Führungsauftrag sich in Zukunft einfach ganz elementar verändern.
Ja, glaubst du, dass das vielleicht mit den zwei nachfolgenden Generationen automatisiert passiert? Oder bist du davon überzeugt, meine These wäre das jedenfalls, dass man hier Beschleunigung braucht. Also, dass man nicht warten muss, dass die Alten gehen und die Jungen mit dem neuen Mindset kommen, sondern dass man bereits auch die Älteren in Richtung dieses neuen, offenen, abriebfreieren Umgehens mit seinen Mitarbeitern hinführen muss.
Also, wenn wir wirklich eins gelernt haben in unserer Praxis als Vorsprung at Work, ist, dass es absolut keine Altersfrage ist. Also ich finde auch wirklich bei Mitzwanzigern vollkommen sklerotische Seelen, die auf persönliche Karriere fixiert sind und irgendwie auf den schnellen Reibach und wirklich nicht viel rechts und links gucken. Natürlich immer schön garniert mit allen möglichen großartigen Buzzwords. Und ich habe wirklich mit 60ern, einer von uns ist Mitte 60, der hier bei Vorsprung at Work auch wirkt, einen der offensten und wunderbarsten Menschen und gleichzeitig produktivsten und effizientesten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Und es ist einfach keinerlei Altersfrage. Es ist eine Frage von Haltung, es ist ganz stark eine Frage von Erziehung, wie man auf die Welt schaut, wie man auf sich selbst schaut, was man aus seinem Leben machen will. Und das sind einfach die Fragen, mit denen wir jetzt gerade konfrontiert sind. Es reicht als Führungskraft nicht mehr, also nicht mehr in dem Bild, das wir sehen für Gegenwart und Zukunft, schlau zu sein, die Dinge gut vorhersehen zu können, steuern zu können, komplizierte Ableitungen treffen zu können. Überlegenes Wissen ist vorbei. Überlegenes Wissen schlummert in meinem Handy. Ja, aber was es braucht, ist einfach Könnerschaft in verschiedenen Disziplinen. Und Können hat was mit dem Körper zu tun und nicht mit dem Kopf. Ja, Können kommt aus dem Körper. Und es ist wichtig zu wissen, wer man ist, was man ist, wofür man steht. Und nur dann kann man die Umwelt auch akzeptieren als jemand, der einen echten Zweck fördern möchte. Und ich kann heute ein Unternehmen steuern, heute ist der CEO bei Adidas, morgen ist er bei Henkel und so weiter. Wir kennen diese ganzen Wechselspielchen da oben. Und ob ich eben heute Turnschuhe und morgen Waschmittel verkaufe, heute ist es fast das Gleiche. Das wird künftig anders sein. Es wird eine ganz andere, auch die Menschen in Unternehmen werden die Menschen ganz anders an ihrer Identifikation mit dem messen, was wirklich für den Kunden da draußen geschaffen wird. Und ich glaube eben, die Zeit des überlegenen Wissens, dass das Mantra schlechthin der Führungskraft bislang war, ich bin halt schlauer als der andere, deswegen bin ich hier und der ist da, das ist vorbei.
Ja, davon
weil es nicht mehr wertschöpfend ist.
Davon bin ich auch überzeugt, genau. Also Hierarchie und autoritäres Wissen schafft keine Werte mehr. Ja, also,
ich möchte es insofern differenzieren. Ich bin überhaupt ein großer Freund von Hierarchie, weil Hierarchie was ganz Menschengegebenes ist. Nur Hierarchie in der Art und Weise zu formalisieren, wie sie nicht veränderbar ist, das ist einfach nicht klug. In Unternehmenskontext. Es ist nicht klug, auf Sicht permanent einen CEO für 5 Jahre zu haben, der die Ansagen macht. Also ich wiederhole nochmal, alles was kompliziert ist, wird digitalisiert werden und alles was kompliziert als Umgebung ist und wo auch überlegenes Wissen da ist, das soll auch bitte kompliziert gemanagt werden. Aber alles was komplex ist, kann ich nicht managen. Ich muss in völlig unterschiedlichen Paradigmen denken. Wenn ich weiterhin glaube, dass ein Unternehmen kompliziert funktioniert wie eine Maschine, wie die BWL das nahelegt, dann habe ich auch jede Legitimität, Führungskräfte dahinzusetzen. Aber dann habe ich allerdings die Arbeitswelt, die ich heute habe. Wenn ich Unternehmen aber als soziale Systeme und per se als komplex anerkenne, dann tue ich verdammt gut daran, keine formale Hierarchie einzuführen, die letzten Endes dafür sorgt, dass in irgendeiner Form Steuerung und Kontrolle da ist, dass Macht und Angst da ist und dass das entsprechende Misstrauensspiel, das dann sinnnotwendigerweise passieren muss, das Unternehmen lähmt. Ich habe immer die Wahl, wie ich auf die Dinge schaue. Und es lohnt einfach da auch mal den Blick in die Kybernetik, um das eine vom anderen sauber zu unterscheiden.
Und ich stelle mir da in diesem Kontext wirklich die Frage, was ich eigentlich als Führungskraft tun kann, um meine Mitarbeiter zum agilen Arbeiten zu bewegen. Nun wissen wir, das ist auch ein System und das ist auch eine Mischung aus der Triade Organisation, also Struktur, Prozesse und Kultur. Aber nichtsdestotrotz suche ich ja als Führungskraft auch immer den operativen Weg. Ja, was kann ich denn nun jetzt letztendlich tun? Ich kann ja nicht das ganze System verändern. Ich kann kein Daimler und kein BMW verändern als Führungskraft im Mittelmanagement. Was kann ich in meinem Team tun? Welche Erfahrung macht ihr da?
Also ich glaube, man kann als Führungskraft ganz, ganz viel verändern. Sicherlich kann ich als mittlere Führungskraft im Daimler nicht den Daimler als solchen verändern, aber ich kann in dem unmittelbaren Umfeld, in dem ich wirke, Räume schaffen, die vielleicht per se so vom System nicht vorhergesehen sind. Also der berühmte Vertrauensraum, in dem ausprobiert werden kann. Und wenn es schief geht, dann stelle ich mich als Führungskraft hin und sage, ey, es ist schief gegangen, es ist nicht schön, es tut mir leid, aber ich mache den breiten Rücken und versuche nicht in irgendeiner Form die Verantwortung woanders hinzukegeln. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit einer mutigen unternehmerischen Haltung auch in Konzernen einen großen Unterschied zu machen. Das haben wir in unserer Praxis mehrfach gesehen, dass es Individuen gibt, die sich ganz stark eben für die wirkliche Wertschöpfung in Richtung Kunden einsetzen und nicht nur für dieses Funktionieren im System, das per se auch ein Karrierefaktor ist. Also der größte Karrierekiller Nummer eins ist Risiko. Risiko zu nehmen, das sich dann materialisiert, ist der sofortige Karrierekiller in großen Systemen. Aber die Möglichkeiten, Raum zu schaffen im Kleinen und vor allen Dingen auch Dialogkulturen zu schaffen, die einfach andere sind als dieses übliche Steuern, Kontrollieren. Ich bin dein Chef, du bist mein Mitarbeiter. Da gibt es ja unendlich viele Spielarten von. Diese Räume zu öffnen aus einer menschenliebenden Haltung heraus, die sind durchaus da. Und wenn das nur genug Leute machen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein gewisser Tipping Point erreicht ist, ab dem diese Systeme dann auch kippen können. Und es hat nichts mit Revolution oder Ähnlichem zu tun. Das ist auch wieder die schiere Kybernetik, das einfach in Systemen, in denen sich anderes Verhalten breit macht, früher oder später dann das ganze Verhalten in das Unternehmen reinkippen kann. Also jeder hat per se die Möglichkeit, da Räume zu nutzen, und die sind auch deutlich größer, als man sie für gemeinhin annimmt. Die sind aber immer in diesen großen Systemen mit Risiken verbunden. Weil, wie gesagt, aus der Reihe tanzen und so weiter, das ist darauf stehen Konzerne nicht so besonders.
Ja, das schafft ja auch im System Irritation, ne? Und damit kann ja sonst ein stabiles System ja nun so gar nicht umgehen, ne?
Exakt.
Ja, genau.
Eine Irritation wird immer erst versucht auszuspeien, bevor man eventuell anerkennt, dass sie dem System nutzt fürs weitere Überleben. Und es ist genau das, was wir eben tun, als Ursprung at Work. Wir kreieren kleine Räume in Unternehmen, in denen einfach radikal Wert geschaffen wird für den Kunden, aus denen dann das organisationale Lernen für die große Organisation abgeleitet wird.
Ja, ja.
Das ist nicht das, was unser Geschäftsmodell ausmacht.
Du hast von Vertrauensräumen gesprochen. Sowas kann man ja auch im virtuellen Bereich machen, ne? Also man kann ja beispielsweise Vertrauens auf spielerische Art oder mit in spielerischer Art damit auch umgehen, vielleicht es auch entwickeln, initiieren. Da muss man ja nicht unbedingt im Radisson Hotel 3 Tage verbringen, oder? Macht ihr da Erfahrungen so im virtuellen Bereich?
Ja, also im virtuellen Bereich ist es jetzt wirklich extrem schwierig. Also wir haben jetzt auch unser System natürlich auf virtuelles Arbeiten umstellen müssen. Wir stellen halt fest, dass alles, was diese generelle Absprachen angeht und so weiter, gut im System funktioniert, im virtuellen Raum. Aber wirkliche volle Kreativarbeit, wirkliches menschliches Miteinanderwirken und das Neue erfinden, und das ist hier letzten Endes, Vertrauen ist die Kerningredienz dafür, dass das Neue entstehen kann. Wenn die im Offline-Raum schon nicht vorhanden war, werden wir sie im Online-Raum auf gar keinen Fall herstellen. Mhm. Weil das System, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das wird sich einfach weiter fortsetzen in Online. Und letzten Endes wird Online immer nur den bestehenden Zustand fortschreiben und nicht großartig verändern können. Also das, was Systeme ja wirklich lebendig macht, ist das gemeinsame Erfühlen von Kontexten, von Menschen, was jetzt wohl als nächstes gefragt ist. Und das ist im Online-Raum einfach extrem reduziert. Und wenn ich sozusagen einen Workshop ansetze in puncto Vertrauen, ist es völlig egal, ob ich ihn im Radisson oder im Unternehmen abhalte, der wird scheitern. Weil ich kann Vertrauen nicht thematisieren. Vertrauen ist eine eine absolute Folgeerscheinung der Dinge, die sich eben im System tun. Und an Vertrauen kann ich nicht direkt arbeiten. Also Systemtheorie spricht da immer von den indirekten Variablen und an denen kann ich einfach nicht aktiv arbeiten. Deswegen ist diese ganze Wertearbeit, wir vertrauen uns jetzt und alles mögliche, reine Geldverschwendung. Und Ressourcenverschwendung und Nervenverschwendung, weil sie allen auf die Nerven gehen, weil alle wissen, auf der Vorderbühne steht das und auf der Hinterbühne passiert das.
Ja.
Einfach leider komplexer als das.
Ja. Also wenn man, du hast so einen unglaublich realistischen, spitzen Blick auf die Organisation, der mir sehr sympathisch ist. Also da kann man ja eigentlich nur froh sein, keine Führungskraft in einem großen funktionalen System zu sein. Ja. Also verliert man
quasi. Wir haben ja alle die Wahl, wie wir unser Leben gestalten. Ich war ja lange Führungskraft in diesem System. Ansonsten wüsste ich auch nicht, wovon ich hier rede. Ja. Aber mir kam halt irgendwann die groteske Verschwendung, die sich eben durch diese völlig unterkomplexe Denkweise auftut. Ich kam damit nicht mehr zurecht. Also ich kam einfach persönlich nicht damit zurecht, unglaublich viel Geld zu verdienen und zu wissen, dass ich irgendwie letzten Endes gar keinen werthaltigen Beitrag vollständig für den Kunden schaffe. Ich habe viel Wert für die in der Organisation, im Binnenbild der Organisation geschaffen. Aber für den Kunden war mein Handeln geradezu kontraproduktiv.
Dem war das,
aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja, dem war das vermutlich sogar egal, ob du oder ich da gewesen sind, wo wir waren. Ja.
In der Tat.
Ja.
Also wie gesagt, Komplexität kennt ohnehin keine Einzelleistung. Und aber lass uns nicht zu tief in die systemtheoretischen Tiefen reingehen, sonst werden eventuell unsere Zuhörer oder Zuseher auch gelangweilt.
Ja, aber was ganz Pragmatisches. Du hast nämlich etwas ganz Augenöffnendes gesagt. Du hast gesagt, es kommt im Team auch auf die menschenliebende Haltung an. Dieses Wortpaar habe ich so noch nie gehört. Ich weiß, es hat was mit Wertschätzung zu tun, es hat etwas damit zu tun, sich auf Augenhöhe zu begegnen, aber müssen wir aus Führungskräften jetzt menschenliebende Subjekte entwickeln? Oder ist das nicht einfach sowieso schon eine originäre Kraft, die wir vielleicht als Potenzial völlig verlernt haben?
Beides. Das ist kein Oder, sondern es ist ein Und. Also zum einen werden wir in unserem Leben mit unseren Bildungseinrichtungen und ähnlich immer wieder auf uns selbst zurückgeworfen. Also im Sinne von sei toller, sei stärker, sei reicher, sei besser als der andere. Das ist mal das eine. Das trainiert schon relativ effektiv Menschenliebe ab. Zum anderen waren die Wirtschaftssysteme und eben der Taylorismus und die BWL auch einfach darauf angelegt, zu sagen, okay, wer ist denn hier der Bessere, wer ist denn hier der Schönere, wer ist denn der Stärkere? Und je besser, schöner, stärker du bist, desto mehr wirst du belohnt vom System. Und wir Menschen, wir sind schon gerne auch belohnt für die Dinge, die wir tun. Deswegen versuchen wir uns dann durchzusetzen. Ich habe noch nie gehört zum Beispiel, dass ein Team befördert wird. Alle sagen immer, Teamwork ist so wichtig. Aber ich habe noch nie davon gehört, dass ein Team befördert wird. Wir haben immer auf die Leistung des Einzelnen geschaut. Das heißt, das Konkurrenzparadigma ist stetiger Begleiter in diesen Systemen. Und es macht es natürlich nicht besser, wenn ich dann von Vertrauen und wenn ich dann von Zusammenarbeit und allem möglichen rede, wenn letztlich dieses Paradigma Konkurrenz im Unternehmen, in dieser Binnenorganisation da ist. Und let's face it, es war als Führungskraft im Unternehmenskontext bislang überhaupt nicht notwendig, Menschen zu lieben. Es war vielleicht sogar eine lästige Begleiterscheinung, weil es letzten Endes um die Sicherung der Produktivität aus der Mitarbeiterschaft ging. Der Mensch als Ressource sollte so effektiv wie möglich genutzt werden zur Mehrung des Unternehmensgewinns. Und alles anthroposophische Geschwätz rechts und links wird geschwätzt, aber letzten Endes ist es nicht Teil des Systems, weil die BWL einfach sehr, sehr klar den Menschen als Ressource zuordnet und Führungskräfte dementsprechend ihren Job dann gut machen, wenn sie diese Ressource bestmöglich nutzen. Und natürlich wird das dann garniert mit Begriffen wie eben Wertschätzung und Zusammenarbeit und Vertrauen und so weiter. Und der große, das große Dilemma und das große Drama in der Arbeitswelt ist, dass diese ganzen Postulate rumschwirren, die Systeme aber gar nicht dafür gebaut sind. Und wenn wir jetzt wirklich über ernsthafte Komplexität sprechen und die Notwendigkeit von Innovation, brauche ich dafür Menschenliebe. Großes Wort. Ja, ich liebe es, weil ich Menschen liebe und weil ich einfach jeden nicht nur nehme, wie er ist, sondern auch die Impulse in irgendeiner Form wertschaffen, versuche zu verarbeiten. Ich glaube, es hilft ungemein, wenn man sich mit dem anderen, mit dem Fremden gut identifizieren kann und alle Impulse, die davon kommen, von dem Fremden, einfach in eine Waagschale werfen kann, die per se mal nicht wertet. Und ich habe in der BWL so viele Wertungsunterschiede. Das Wort einer Führungskraft zählt mehr als das Wort des Mitarbeiters und so weiter. Also wir Menschen sind einfach, glaube ich, alle, wir sind nicht alle gleich, aber wir sind alle gleichwertig. Und anzuerkennen, dass wir das sind und dass potenziell jeder im Unternehmen einen Beitrag zur Problemlösung leisten kann, unabhängig von Status, in welchem Silo er hockt und so weiter. Das ist schon auch eine Frage der Haltung. Und ich war selber Führungskraft und ich weiß auch selbst, wie sich das als Mensch anfühlt, sich überlegen zu fühlen über andere. Das ist ja teilweise einfach das DNA oder auch der Führungskraft. Das ist auch das, was man anstrebt, dass man irgendwie besser ist als andere. Und das ist einfach ein völlig toxisches, eine völlig toxische Haltung in Kollaborationskontexten. Und wir glauben von Vorsprung at Work, dass wir eben mittlerweile in eine Zeit driften, in der der Mensch in komplexen Zusammenhängen den entscheidenden Unterschied machen wird. Und wenn ich da als Führungskraft, das ist übrigens ein ganz terroristischer und wirklich uralter Begriff, der in der neuen Arbeitswelt wahrscheinlich auch verschwinden wird, könnte ich mir vorstellen, wird allerdings noch 20, 30 Jahre dauern. Also wenn ich als Führungskraft mich verantwortlich zeichne für Innovation, dann muss ich den Menschen den maximal angstfreien Raum schaffen und mir selber einen maximal angstfreien Raum. Und das schaffe ich nur mit der entsprechenden Haltung. Und ich nenne diese Haltung eben Menschenliebe.
Ja, wow. Also ich habe dir im Vorbriefing ja auch davon berichtet, dass ich gerade mit der Nadine Soyer an einem neuen kleinen Büchlein schreibe für den Redline Verlag. Das heißt, hat den Arbeitstitel Digitale Fitness für Führungskräfte. Und auf der Suche nach der Definition von digitaler Fitness stößt man immer wieder eigentlich auf das individuelle menschliche Verhalten von Führungskräften. Es ist nicht ein Programm und es kann auch nicht ein Programm sein, dass man 3 Tage an der Volkshochschule oder im Online-Kurs zur Anwendung einer App oder ähnliches lernt. Ja, das ist trivial, dafür braucht man keine Bücher, sondern es ist eigentlich eher so der Erklärungsversuch, dass man oder beziehungsweise wie man die neuen oder neue Technologien und digitale Medien in seiner Führungsarbeit in der Tat nutzen kann. Habt ihr zu diesem Thema Erfahrung gemacht? Ist das bei euren Kunden überhaupt ein Thema oder wird das so als selbstverständlich genommen, so wirklich als Kompetenzthema nach dem Motto, du kannst mit der App nicht umgehen, hier hast du ein E-Learning, mach mal und das Thema ist durch?
Also jetzt in aller Klarheit, wir haben da noch nicht viel Wasser unter dem Kiel, was Erfahrungswissen angeht mit unseren Kunden. Dafür ist es auch noch nicht lang genug für uns im Verarbeitungs- und im Lernmodus drin, als dass ich dazu jetzt eine solide Aussage treffen könnte. Ich glaube nur, dass eben, wenn es darum geht, eine App zu bedienen oder jetzt ein Myrobot zu bedienen, das sind ja Dinge, die man sehr, sehr schnell lernen kann. Ja, das sind ja Sachen, die per se mittlerweile, glaube ich, zum totalen Standardrepertoire von Führungskräften gehören müssen, weil wir einfach alle jetzt gelernt haben, im letzten Jahr in die digitale Welt insgesamt auszuweichen. Und ich, wie gesagt, ich tue mich da ganz schwer mit einer Antwort aus jetzt dem Erfahrungswissen raus, weil wir merken nur, dass sich online nicht viel kreieren lässt. Also online lässt sich das Übliche besprechen, ja, aber das wirkliche Kreieren vom Neuen ist online nahezu nicht möglich, weil ich brauche auch den Raum zwischen den Menschen, der im Online-Korridor einfach extrem kopiert ist. Online kann ich den Menschen nicht in der gleichen Art und Weise wahrnehmen wie im Live-Gespräch. Es fängt schon jetzt an, ich kann dir noch nicht mal in die Augen gucken. Ich gucke entweder in die Kamera oder ich gucke in deine Augen. Und ich kann dich nicht sehen. Ich kann immer nur an dir vorbei. Das ist immer, in der Online-Welt bist du immer am Schielen. Ja? Und ich meine, was sich zwischen Menschen tut, wenn sie sich gegenseitig in die Augen schauen, das darf jeder mal gerne nachlesen, wenn er die Zeit hat, das ist abenteuerlich. Ja. Und wenn ich diese Effekte nicht habe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn einfach irgendwann aus den Unternehmenssystemen auch keine Innovation mehr rauskommt, weil ich einfach diese Mensch-zu-Mensch-Interaktion in derartiger Weise verkürzt habe. Also ganz klare Empfehlung für alles, was Innovation ist, was das Neue ist, unbedingt in den Offline-Raum und sei es nur mit Masken auf, dass man sich in die Augen schauen kann und sich wechselseitig anders erspüren kann. Das kann man auch mit Masken und Abstand machen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben jetzt auch im letzten Jahr erfolgreich Offline-Formate durchgeführt, eben mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand und Masken und so weiter. Aber es war immer wertschaffend.
Ja, das ist ohne Frage so. Interessanterweise geht das ja nicht nur unseren Kindern so, ne? Wir haben ja kleine Kinder zu Hause, sondern es geht den Erwachsenen ganz genauso, ne? Also es ist dann eben nicht nur ein Altersthema, sondern es ist in der Tat völlig altersunabhängig, die Frage online, wie viel online brauche ich und so weiter. Gut, aber das.
Ja, ich bin sehr gespannt, was irgendwie, wenn die Pandemie mal vorbei ist, in welcher Form Menschen sich dann wieder begegnen werden und ob die Menschheit, das ist die große philosophische Frage, ob wir alle die Gelegenheit hatten, ob das alles lang genug gedauert hat, ob es uns so lange in unseren Mustern gestört hat, dass wir wirklich ins Neue kommen können oder ob wir dann reflexartig doch wieder ins Alte zurückstreben. Ich habe die positive Hoffnung, dass das jetzt auch schon so lange dauert, dass wir alle zumindest mit einer ganz anderen Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was zwischen Menschen passiert, aus der Pandemie rauskommen werden und nicht mit dieser üblichen, naja, es ist halt, wie es ist, Attitüde durch die Welt laufen, sondern einfach mehr Dankbarkeit und mehr Demut gegenüber dem Leben und dem Menschen und der Zwischenmenschlichkeit am Ende in der Welt ist.
Also ich wünsche mir das sehr. Das wäre jetzt eigentlich ein ganz super Schlusswort, ne? Also das Thema Dankbarkeit als Schlusswort reinzugeben. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, ich habe im letzten Jahr mit Gerald Hüther lange gesprochen und wiederholt gesprochen und ich schätze seine Arbeit sehr. Ich finde auch seine Haltung beispiellos in der deutschen Geisteswissenschaft. Und macht sich ja auch sehr stark für das Thema Potenziale in allen gesellschaftlichen Bereichen und somit auch im wirtschaftlichen Bereich. Aber er hat vor allem so den Fokus gesellschaftlichen Bereich, Bildung und so weiter. Jetzt komme ich so auf die Frage, wenn ich so meine eigene Karriere rückblicke, also berufliche Karriere als Angestellter und auch als Führungskraft, dann hat man mir immer gesagt, irgendwie so, komm Lemke, wir stellen dich ein, weil du wirkst oder nach Aktenlage bist du offensichtlich sehr, sehr kompetent. So, und dann saß ich denn da und sage, was heißt denn das jetzt? Ja, jetzt mach doch mal, du bist doch so kompetent. Ich sage, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, denk dir was aus, ne? So nach dem Motto. Und ich bin jedes Mal gescheitert. Aber mich hat, nicht jedes Mal, nein, aber mich hat nie...
Ich habe jedes Mal gelernt. Ich bin auch viel gescheitert, ich habe auch viel gelernt. deswegen stehe ich da, wo ich heute stehe, großartigerweise.
Absolut, absolut. Scheitern gehört zum Erfolg dazu, ja. Ohne mehr Scheitern als den Erfolg, den man nachher daraus gewinnt. Aber mich hat nie einer gefragt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Christian, mich hat nie einer gefragt, du, was sind eigentlich deine wirklichen Potenziale? Was tust du eigentlich am liebsten? Was ist eigentlich so wirklich das, was dich so antreibt? Was ist dein eigenes individuelles Why? Jetzt stelle ich mir die Frage aus der Brille einer Führungskraft, wie kriege ich denn das als Führungskraft raus? Ich kann doch jetzt nicht zu meinen Mitarbeitern gehen und sagen, ey, was ist denn dein Why? Das weißt du doch selber nicht.
Ich möchte mal noch einen Schritt weitergehen, vielleicht bist du ganz froh, dass ich das keiner gefragt habe, weil du selber die Antwort darauf nicht hast.
Ja.
Also, wer weiß denn schon, was er alles kann? Jetzt mal wirklich auch wieder philosophisch gefragt, wer kennt sich denn so genau, um die ideale Antwort auf diese Frage zu haben? Also da müsste selbst ich, der lange in seinen Potenzialen schürfen durfte, jetzt schon 48 Jahre lang, zögern, bis ich da eine Antwort rausschieße. Ja? Aber ich meine, das ist ja letzten Endes wirklich das Aufgeben von Steuerung und Kontrolle. Wenn ich meinen Mitarbeiter frage, was willst du denn wirklich machen? In welchem Kontext willst du dich denn einbringen? Wo? Und versuch's doch einfach, guck doch einfach mal. Und das ist immer die Antwort, es ergibt sich nur im Machen. Es ergibt sich nur aus dem Machen. Und du warst im Zweifel auch dann glücklich, wenn du irgendetwas machen konntest und über das Machen dein Talent auch erst identifizieren konntest. Jetzt wirst du schon mit, weiß nicht, 40, 50 plus irgendeine Ahnung haben, was du gut kannst und kannst dich auch in dem Feld wahrscheinlich engagieren und kannst deine selbstbewusste Antwort geben. Aber letztlich definiert es sich auch immer nur durch das Machen neu. Weil du im Machen immer mehr auch Dinge über dich selbst lernst und das Bild über dich selber schärfen lernst. Und auch da ist jetzt die Frage, welche Führungskraft hat das denn jemals gehabt? Welche Führungskraft hat denn von ihrer Führungskraft genau den Raum bekommen, das zu tun? Ich hatte in meinem Leben viele Führungskräfte. Ich hatte eine einzige wirklich richtig gute Führungskraft, der mir an Tag 3 hat zu mir gesagt, Christian, ich sehe, dass du einfach Sachen hier überragend gut kannst und du kannst sie besser als ich. Das hat er mir an Tag 3 gesagt. Ja? Und ab jetzt machst du diese Sachen. Das war einer der schönsten Tage meines Berufslebens, weil ich das Gefühl hatte, das ist echt Vertrauen.
Ja.
Ja? Ja. Weil natürlich, der wusste, der kann mich nicht kontrollieren, dabei war er auch schlau genug und er war schlau genug, mir genau diese Motivation zu geben, im Sinne von vertraue dir selber. Ja, wenn du dir selber vertrauen kannst, kann ich dir auch vertrauen.
Ja.
Also mach für dich das Beste draus. Ich werde dich unterstützen, wenn du mich brauchst, ansonsten werde ich mich komplett raushalten. Du machst das schon.
Ja.
So, das ist das berühmte kalte Wasser. Aber wenn man halt wirklich was kann, ist man auch bereit, jede Verantwortung der Welt für das zu nehmen, was man gut kann. Aber es wird sich immer nur durchs Ausprobieren zeigen. Und wenn Führungskräfte die Größe und die Stärke haben, dann eben auch gegenüber ihrem System zu verteidigen, dass sie so gehandelt haben, auch eben für den Fall, dass es schief geht, das sind die echten Unternehmer im Unternehmen. Aber von denen gibt es nicht so viele.
Ja, nee, das kann ich nur bestätigen aus meiner eigenen beruflichen Praxis. So viele gibt es davon nicht. Christian, boah, ich könnte stundenlang mit dir so weiterreden.
Ich habe noch eine Anmerkung und die ist aus meiner Sicht ganz wichtig, auch gerade wenn du ein Buch über das Digitale schreibst.
Ja.
Weil der Begriff Digitalisierung ist ja ein Begriff, der wird ja überall gerade komplett totgeprügelt.
Ja.
Unsere Auffassung ist, dass die Digitalisierung wirklich zwei ganz große Stränge hat. Der eine ist die Technisierung. Das ist meistens wird das Synonym verwandt, das ist ein großer Fehler. Technisierung für alles, was kompliziert ist, alles, was vorhersehbar ist, wird technisiert werden. Und wir reden hier von ganzen Wirtschaftszweigen. Rechtsanwalt, Steuerberatung, diese ganzen Dinge werden früher oder später wahrscheinlich von Maschinen erledigt werden. Und dann sind wir bei nicht nur Technisierung in der Digitalisierung, sondern auch bei Humanisierung. Und das ist jetzt das große, große Stichwort für die Führungskräfte. Ja, ob du das in deinem Beruf berücksichtigst oder nicht, lasse ich bei dir. Ja? Mhm. Humanisierung. Wir haben die Arbeitswelt in der Industrialisierung ganz krass technisiert. Wir haben auch das Humane runtergebrochen auf ein Funktionieren innerhalb eines Systems. Und genau dieses Paradigma aufzubrechen, dieses nicht mehr Funktionieren im System, sondern das potenzialorientierte, permanente Arbeiten am System, am Wie des Unternehmens. Das ist der Raum, den Führung künftig schaffen muss, wenn Unternehmen in permanenter Transformationsfähigkeit ankommen wollen. Und wir glauben, dass das der entscheidende Erfolgsfaktor für Unternehmen ist. Nicht, dass sie das Was perfekt beherrschen, sondern dass sie das Wie der permanenten Veränderbarkeit perfekt beherrschen, um permanent ein gutes Was da draußen schaffen zu können. So, jetzt droppe ich auch das Mic und entschuldige mich, dass ich dir nochmal bei deinem Schlusswort in die Parade gefahren.
Nein, überhaupt nicht. Alles gut, alles gut. Danke dir. Mensch, das ist nochmal, du hast exakt diese zwei wichtigen Säulen, die ich auch seit vielen, vielen Jahren mit mir rumschleppe, auch nochmal so wunderbar auf den Punkt gebracht und dann das Thema der Humanisierung auch nochmal auf die Potenziale der Leute auch nochmal zurückgeführt, dass es wirklich eine Potenzialarbeit ist, ja. Im Rahmen der Humanisierung unserer Tätigkeiten müssen wir an die Potenziale unserer Leute ran und an die eigenen herangehen. Aber wir haben jetzt auch nicht gerade herausgefunden, wie das mit einer Checkliste geht. Ich glaube, da ist dann noch ein bisschen Arbeit. Da müssen wir ein paar Bücherchen schreiben und ein paar Workshops machen, ne? Und ein paar Podcasts. Absolut.
Die Checklisten sind doch immer kompliziert und für Komplexes nur sehr bedingt geeignet.
Okay, super, Christian. Ich danke dir jetzt nochmal ganz, ganz herzlich für die 45 Minuten und wünsche dir mit Vorsprung at Work natürlich alles Gute. Das Jahr hat ja ganz offensichtlich wirtschaftlich extrem gut angefangen bei euch und auf diesem Wege wünsche ich euch da, dass es vielleicht sich noch skalieren lässt, wenn wir da schon betriebswirtschaftlich geredet haben.
Das ist auch so ein Begriff, das mit der Humanisierung und Skalierung auch ganz, ganz schwierig. Gerade auch Lernen kann man nicht so richtig skalieren. Aber vielen Dank für deine guten Wünsche und dir wünsche ich in erster Linie, dass du ein zufriedenes Leben lebst, mal unabhängig von deinen Business-Ambitionen, dass du weißt, dass du das Richtige tust. Das wünsche ich dir.
Ja, das stelle ich täglich in Frage und oft bin ich mir sicher, aber nicht
immer. Das ist ganz hervorragend. Der Zweifel gehört zur Gewissheit dazu.
Alles klar, Christian. Okay, ja. Es kommt der Jingle und wir können dann im Anschluss gerne nochmal quatschen.
Danke, Gerald. Dankeschön.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.